Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Sieg der SPD bei der Landtagswahl zeichnet sich in Niedersachsen eine schwierige Regierungsbildung ab. Ministerpräsident Weil hat zwar mit seiner Partei den Stimmenanteil deutlich ausbauen können, das reicht aber nicht für eine Fortsetzung von Rot-Grün. In Berlin wurde heute auch über mögliche Auswirkungen auf die anstehenden Sondierungsgespräche im Bund diskutiert. Das vorläufige amtliche Ergebnis. Die CDU rutscht in Niedersachsen ab auf 33,6%. Die SPD legt zu auf 36,9%. Die Grünen kommen mit deutlichem Minus auf 8,7%. Die FDP erreicht 7,5%. Die Linkspartei scheitert an der 5%-Hürde. Die AfD schafft es mit 6,2% in den Landtag.
Sie wussten gar nicht mehr so recht, wie sich das anfühlt. Siegen. Umso selbstbewusster präsentiert sich Ministerpräsident Weil im Willy-Brandt-Haus.
Der Gedanke, dass wir in Niedersachsen die Chance hatten, für die gesamte Bundes-SPD zu zeigen, ja, wir können Wahlen gewinnen. Es ist überhaupt nicht naturgesetzlich vorgegeben, dass die SPD nach Wahlen enttäuscht sein muss. Im Gegenteil, wenn wir es richtig machen, können wir auch gewinnen.
Der Parteichef ergänzt.
Es beginnt jetzt für uns die Neuaufstellung der Partei. Diese Arbeit wird nicht schnell getan sein. Wir werden uns Zeit nehmen müssen. Und die Arbeit wird nicht konfliktfrei sein.
Der Wahlverlierer heißt diesmal CDU. Spitzenkandidat Althusmann schiebt die Verantwortung für das schlechte Ergebnis auch auf die Zentrale.
Der Bundestrend im Moment war nicht so, dass wir in Niedersachsen davon wirklich profitieren konnten. Wir hatten uns deutlichen Rückenwind erhofft nach einer guten Bundestagswahl. Das war dann ja so nicht im Ergebnis tatsächlich der Fall.
Immerhin sei Rot-Grün abgewählt, freut sich die Union. Denn das bedeutet, dass die CDU in Niedersachsen wahrscheinlich mitregieren wird. Die Grünen hadern mit dem Ergebnis. Sie wollen in Hannover weiter Verantwortung übernehmen, brauchen dazu die FDP. Die aber hat eine Ampel schon vor der Wahl ausgeschlossen.
In diesem Kontext darf sich die FDP nicht zurückziehen. Dieses Spielchen, wir wollen uns nicht an Regierungen beteiligen, das hat schon in der Bundestagswahl um sich gegriffen.
Die AfD ist mit dem Wahlergebnis zufrieden. Sie wertet es auch als Zeichen für den Bund.
Ich glaube, dass das der Anfang vom Ende der Regierung Merkel ist. Wir werden sehen, wie die Koalitionsverhandlungen oder erstmal Sondierungsgespräche vor sich gehen. Aber Frau Merkel ist natürlich dadurch enorm geschwächt.
Die Kanzlerin sieht das naturgemäß anders. Von 4 Landtagswahlen habe man in diesem Jahr 3 für sich entscheiden können. Dazu die Wahl im Bund.
Wir sind klar stärkste Partei geworden oder Formation geworden in der Bundestagswahl. Da gibt es einiges zu analysieren. Das habe ich ja gesagt. Wir müssen Wähler versuchen, auch wieder zurückzugewinnen durch gute Politik. Gar keine Frage. Aber in diese Sondierungsgespräche gehe ich sehr selbstbewusst mit meinen Freunden aus CDU und CSU.
Deren Positionen müssen sich dann in einer möglichen Koalition mit Grünen und FDP wiederfinden. Wie das gehen soll, müssen die Jamaika-Verhandlungen zeigen.
Wir gehen jetzt erst einmal ergebnisoffen, aber vielleicht sogar wichtiger noch vorurteilsfrei in diese Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen und hoffen sehr, dass man darüber reden kann, ob man ein gemeinsames Projekt des Aufbruchs miteinander schmieden kann.
Am Mittwoch geht es los mit den Sondierungsgesprächen. CDU und CSU ringen nach wie vor um ihre Positionierung. FDP und Grüne behaken sich gegenseitig mit Einzeläußerungen. Das Ergebnis der Niedersachsenwahl hat die Verhandlungen nicht einfacher gemacht.
Weitere Zahlen und Analysen zur Niedersachsenwahl finden Sie in unserer Tagesschau-App. Auch bei Hart aber fair geht es ab 21 Uhr im Ersten um die Folgen der Wahl. Auch in Österreich ist noch nicht klar, welche Parteien die nächste Regierung bilden werden. Die Auszählung der Briefwahlstimmen wird noch bis Donnerstag dauern. Nach den Hochrechnungen wird die konservative ÖVP unter dem bisherigen Außenminister Kurz stärkste Kraft. Kurz hatte die ÖVP vor allem in der Flüchtlingspolitik an die rechtspopulistische FPÖ angenähert.
Auch wenn die Sozialdemokraten die gestrigen Wahlen nicht gewonnen haben, so waren sie wenigstens heute die Ersten mit einem Grundsatzbeschluss. Demnach möchte die SPÖ mit allen im künftigen Nationalrat vertretenen Parteien, also auch mit der rechtspopulistischen FPÖ, sprechen.
Wenn wir zu Gesprächen eingeladen werden, werden wir mit allen Parteien über die Zukunft Österreichs und einer potenziellen Regierung sprechen.
Dass damit ein zuletzt 2014 bekräftigter Parteitagsbeschluss, mit der FPÖ keinesfalls kooperieren zu wollen, quasi ausgehebelt wurde, passt nicht allen, auch Einflussreichen in der SPÖ.
Ja, Sie haben recht, ich beantworte es zum 101. Mal. Das ist nicht mein Pläsier.
Zuerst am Zug ist jetzt aber der Wahlgewinner, Volksparteichef Sebastian Kurz. An ihm liegt es, nach Beauftragung durch den Bundespräsidenten Koalitionsgespräche zu eröffnen.
Unser klares Ziel ist es, eine Veränderung in Österreich möglich zu machen. Wir haben diese breite Bewegung geschaffen, um Veränderung Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür braucht es auch Partner und da muss ich noch einige Gespräche führen.
Nach aktuellem Stand der Briefwahlauszählung könnte die rechtsgerichtete FPÖ doch noch zur zweitstärksten Partei im österreichischen Parlament aufsteigen. Auch von daher sieht sie sich als erster Ansprechpartner für Koalitionsgespräche.
Wir sind heute ein großer politischer Faktor der österreichischen innenpolitischen Landschaft, liebe Freunde.
Erst am kommenden Donnerstag, nach Auszählung aller Briefwahlstimmen, wird das amtliche Endergebnis zur österreichischen Nationalratswahl vorliegen.
Im Konflikt mit der Provinz Katalonien hat die spanische Zentralregierung ein neues Ultimatum gestellt. Bis Donnerstag soll der katalanische Regierungschef Puigdemont klarstellen, ob er die Provinz für unabhängig erklärt hat. Für diesen Fall drohte Madrid harte Maßnahmen an, ohne jedoch konkreter zu werden. Eine erste Frist war heute Vormittag verstrichen, ohne dass sich Puigdemont klar äußerte. Die irakische Armee hat eine Offensive gegen Kirkuk im Norden des Landes gestartet. Die Stadt war 2014 von kurdischen Kämpfern eingenommen worden, nachdem sie den sogenannten Islamischen Staat von dort vertrieben hatten. Die autonome Kurdenregion und die Regierung in Bagdad beanspruchen beide die Kontrolle über die ölreiche Gegend um Kirkuk. Im Irak wächst nun die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg.
Irakische Spezialkräfte rücken nach Kirkuk vor. Ohne nennenswerten Widerstand bis ins Zentrum. Bereits im Morgengrauen haben sie strategisch wichtige Positionen im Süden der Metropole eingenommen. Öl- und Gasfelder, den internationalen Flughafen, zuletzt auch den Gouverneurssitz. Dort weht nun wieder die irakische Flagge. Tausende Kurden fliehen vor den vorrückenden Truppen aus Angst um ihre Sicherheit. Kirkuk ist für beide Seiten strategisch von zentraler Bedeutung. Es ist mit 1 Million Einwohnern die sechstgrößte Stadt des Irak und Zentrum der Ölindustrie. Neben den Kurden leben dort auch andere Volksgruppen wie Araber und Turkmenen. Noch am Morgen demonstrierten kurdische Peschmerga-Einheiten Kampfeswillen. Unter dem Jubel der Bevölkerung rollten gepanzerte Fahrzeuge durch die Straßen. Wir greifen zu den Waffen, um unsere Heimat zu verteidigen. Wir lehnen jede Vereinbarung mit denen ab. Wir betrachten sie als Terroristen. Wir können sie nicht in unsere Stadt lassen. Wir werden sie bekämpfen. Tatsächlich allerdings gehörte Kirkuk vor dem September 2014 nicht zum Gebiet der Kurden. Erst im Kampf gegen die Terrormiliz IS hatten sie die Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Insgesamt wuchs ihr Einflussgebiet seither um etwa 40%. Seit dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum vom September hat sich der Konflikt dramatisch zugespitzt. Von Bürgerkrieg war die Rede, ein Albtraum auch für den Westen. Der hat beide Seiten im Kampf gegen den IS unterstützt, mit Waffen beliefert. Zumindest heute aber blieb die militärische Konfrontation offenbar aus. Die Peschmerga-Kämpfer haben das Feld weitgehend kampflos geräumt.
Der Konflikt in Kirkuk zwischen Kurden und irakischer Zentralregierung beeinträchtigt den Kampf gegen den IS in der ganzen Region. Aus dem Irak ist der IS zwar fast vertrieben, aber er ist noch nicht besiegt. Im syrischen Raqqa stemmt sich der IS seit Wochen gegen eine absehbare Niederlage. Außer sich vor Freude preist diese Frau die syrischen Kurdenmilizen YPG, die diese Bilder verbreiten. Etwa 3000 Zivilisten konnten in den vergangenen Tagen das Kampfgebiet in Raqqa verlassen. Auch hier haben die Dschihadisten sich hinter Frauen und Kindern als menschliche Schutzschilde versteckt. Hunderte syrische IS-Kämpfer ergaben sich jetzt den kurdischen YPG-Milizen und verbündeten arabischen Einheiten. Der sich abzeichnende Verlust der einstigen Hochburg des sogenannten Islamischen Staates ist eine weitere schwere Niederlage für den IS. Noch sollen sich 150 ausländische IS-Kämpfer in Raqqa befinden. In der Stadt sind viele Häuser beschädigt oder ganz zerstört. In den Trümmern müssen abertausende Minen und Sprengfallen des IS entschärft werden, bevor die einstigen Bewohner wieder zurückkehren können. Fast 270.000 Menschen hatten sich aus Raqqa in umliegende Lager geflüchtet.
Verreisen mit der Bahn wird teurer. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember steigen die Preise für reguläre Tickets im Fernverkehr. Und zwar um bis zu 3,5% je nach Strecke in der zweiten Klasse. Laut Bahn ergibt sich im Schnitt eine Erhöhung von 1,9%. Sparangebote, die Bahncards 25 und 50 sowie Reservierungen werden nicht teurer. Astronomen haben heute weltweit einen wissenschaftlichen Durchbruch gefeiert. Erstmals konnten sie die Kollision zweier sterbender Sterne, sogenannter Neutronensterne, beobachten, als gigantischen Lichtblitz in ihren Teleskopen. Dabei konnten Gravitationswellen gemessen werden. Der erstmalige Nachweis dieser Wellen war vor kurzem mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden.
Um die Geschichten aus dem tiefen Universum zu erzählen, haben Astronomen heute vor allem ein Auge, die Teleskope. Die empfangen vereinfacht gesagt Lichtblitze. Ein besonderes Signal ist nun Forschern in Garching bei München ins Netz gegangen. Es ist das letzte Zeichen zweier sterbender Sterne, sogenannter Neutronensterne. Die führen am Ende ihres Lebens eine Art spektakulären Tanz auf. Sie umkreisen sich und verschmelzen schließlich. Dabei entsteht ein gigantischer Lichtblitz. Der Empfangene stammt aus 130 Millionen Lichtjahren Entfernung. Große Begeisterung bei Forschern weltweit, denn dieser Lichtblitz konnte gleichzeitig mit der zugehörigen Gravitationswelle empfangen werden. Solche Wellen sind erst seit kurzem messbar und eine Art Schallquelle im Universum, der Astronomen lauschen können. Erst so können die Forscher die vollständige Geschichte des Sternentanzes entschlüsseln. Zum ersten Mal haben wir im Universum etwas gesehen und es dann auch gehört mit den Gravitationswellen. Wenn man das Bild und den Ton zusammenfügt, das eröffnet völlig neue Horizonte. Die Max-Planck-Forscher aus Bayern können nun erstmals überprüfen, ob die vielen Theorien stimmen, die sie bisher über Sterne am Ende ihrer Lebensdauer vermutet haben.
Das war ein Modell, seit 10 Jahren diskutiert, aber nie experimentell bewiesen. Jetzt haben wir den Beweis.
Die Kombination aus Gravitationswellen und elektromagnetischer Strahlung ist wie ein neues Sinnesorgan für die Forscher. Und viele glauben, dass damit eine neue Ära der Astrophysik eingeleitet wird.
In Portugal sind bei Wald- und Buschbränden mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Zu einigen Brandherden konnte die Feuerwehr bislang noch nicht vordringen. Insgesamt wüten in Portugal mehr als 500 Brände, darunter sind etwa 50 Großfeuer in den zentralen Bezirken Coimbra und Castelo Branco sowie im nördlich angrenzenden Viseu.
Den Menschen steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Ganze Wälder in Flammen, Dörfer, die von Feuersbrünsten überrannt werden. Die Behörden sprechen von extremen Wetterbedingungen. Hohe Temperaturen und starke Winde haben dazu geführt, dass sich die Feuer sehr schnell ausbreiteten, begünstigt von einer außerordentlichen Trockenheit. Betroffen sind insbesondere die Regionen Coimbra und Castelo Branco. Viele der Opfer wurden nach Angaben des portugiesischen Zivilschutzes in ihren Häusern überrascht. Sie hatten keine Chance, den Flammen zu entkommen. Es ist sehr windig. Immer wieder entzünden sich neue Brände und die Feuerwehrleute bekommen sie nicht unter Kontrolle. Viele Menschen mussten mittlerweile ihre Dörfer verlassen. Insgesamt bekämpfen mehr als 5000 Feuerwehrleute und Soldaten die verheerenden Flammen. Portugal hatte schon im Juni Waldbrände mit 64 Toten erlebt. Nun steht das Land vor einer weiteren Feuerkatastrophe.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 17. Oktober.
Das Hoch über Südosteuropa beschert uns noch bis Donnerstag verbreitet goldenes Oktoberwetter. In der Nacht ist es zunächst häufig klar, bevor sich vor allem in der Südhälfte Nebel- und Hochnebelfelder bilden. Im Westen und Nordwesten ziehen ein paar Wolken auf. Am Tag abseits einiger regionaler Nebelfelder viel Sonne, vor allem über den Westen und Norden ziehen ab und zu lockere Wolken. In der Nacht 16 bis 4 Grad, am Tag 15 Grad bei zähem Nebel, 25 Grad im Breisgau. Am Mittwoch vor allem in der Südhälfte viel Sonne, sobald sich der oft zähe Nebel gelichtet hat. Am Donnerstag gibt es vor allem im Osten längere freundliche Abschnitte. Im Westen regnet es am Abend hier und da. Am Freitag ist es wechselhaft und es regnet gebietsweise.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wie weiter mit der Union nach den Wahlniederlagen? Bayerns Finanzminister Söder im Interview mit Karin Mioska sowie Hunger und Kinderarbeit, die verheerenden Folgen des Krieges im Jemen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.